Der Ehestand ist in zu vielen Fällen ein Wehestand, allzu wahr. Noch ein Zitat. Der glückliche Ehemann hat ein trautes Heim. Der Unglückliche traut sich nicht heim. Ein weiteres. Die Frau ist entweder Unterstreichung oder Durchstreichung des Mannes. Viele Menschen heute suchen die Lust ohne Last, das Vergnügen ohne Verantwortung. Das sind wichtige Zitate, die es gilt zu beherzigen. Gestern Abend sprachen wir über das Thema, was kann die Ehe schützen? Das heißt, wir begannen darüber zu sprechen und ich will heute Abend darüber weitersprechen und Fortsetzung machen. Dieses Thema kann man in verschiedene Teile aufteilen. Wir sprachen darüber, dass Ehe eine persönliche Führung ist. Will man die Ehe schützen, dann sollte man dieses nicht vergessen, dass Ehe eine persönliche Führung ist. Sonst kann man später in den turbulenten Zeiten, die auf jede Ehe zukommen, nicht standhalten. Zweitens ist es wichtig, dass man seine Geschlechtlichkeit bejaht. Überhaupt die Geschlechtlichkeit. Manche Ehen straucheln, weil sie an dieser Stelle ungesunde Auffassungen haben von sich selbst und vom Nächsten. Und deshalb funktioniert das nicht in der Ehe. Paulus sagt einmal, dem Unreinen ist alles unrein. Dem Reinen ist alles rein, das heißt das, was Gott geschaffen hat. Wenn wir uns selbst und unsere Umwelt, die Welt, in der wir leben, von Gottes Wort her betrachten, dann bekommen wir eine gesunde Perspektive. Und es gilt, diese wahrzunehmen, wenn wir in die Ehe einsteigen. Zum Dritten sprachen wir davon, dass es wichtig ist, zu warten, bevor man heiratet. Nicht einfach wie mit einem Unfall in die Ehe hineinstürzen, sondern wirklich unter Gottes Wort, unter Gottes Führung stehen und warten, bis die Zeit gekommen ist. Wir schlossen mit dem Gedanken, die praktische Tragkraft der Ehe ist die selbstständige Stärke des Einzelnen. Das heißt, es gilt einmal, stark zu werden für jeden Menschen, der in die Ehe steigt. Es gilt, stark zu werden, bevor man heiratet. Denn wenn wir stark sind, können wir auch dem anderen helfen. Jeder von uns braucht diese Hilfe. Aber wenn wir selbst nicht einigermaßen kräftig geworden sind, werden wir nicht imstande sein, einem anderen zu helfen. Die Ehe ist zuerst Einsamkeit. Einsamkeit mit dem Herrn. Und das bleibt so. Und deshalb sollte man sich üben, mit dem Herrn zu wandeln. Selbst der weltliche Philosoph, ich denke es war Aldous Huxley, sagte, jeder Mensch ist vollkommen, oder in letztlich, das ist so gesagt, jeder Mensch ist letztlich anders als der andere. Niemand ist genauso wie der andere. Das heißt, die Erfahrungen, die ich mache, die mögen ähnlich sein wie die Erfahrung anderer Menschen. Zwei Menschen können in dieselbe Erfahrung steigen. Und doch für jeden von ihnen ist diese Erfahrung eine andere Einwirkung auf ihn und hat eine andere Auswirkung bei ihm. Niemand kann in das Herz eines anderen hineinschauen. Niemand kann in das Herz seines Partners hineinschauen. Er ist angewiesen auf das, was er vermittelt, durch Wort und Körpersprache. Und wenn diese da nicht da ist, wenn da ein Schweigen ist, weiß er nicht, mit wem er es zu tun hat. Er ist platt gleichsam und einsam. Es gilt also einmal, stark zu werden bei dem Herrn, damit man dieses durchstehen kann, aushalten kann. Denn jede Ehe ist nicht vollständig. Bis wir Jesus sehen, werden wir Blinde sein, werden wir Menschen sein, die angewiesen sind auf Kommunikation. Wir können nicht hineinschauen in das Leben eines anderen. Es gilt also, stark zu werden, bevor wir heiraten. Es gilt auch, Abstand zu halten. Der Abstand zwischen den Geschlechtern hat sich leider verringert in den vergangenen Jahren. Die Heilige Schrift bringt uns bei, dass grundsätzlich ein Abstand zu halten ist zwischen den Geschlechtern. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 7, es ist gut für einen Mann, eine Frau nicht zu berühren. Berührung ist gleichsam das Zeichen oder das Wesen der Ehe. Annäherung. Man spricht in der Schrift davon, dass jemand sich zu seiner Frau nahte. Ehe ist ein Zusammenkommen. Ehe ist ein Einswerden. Es ist eine gewisse Dynamik, eine Kraft, eine potenzielle Kraft in der Geschlechtlichkeit eines jeden. Und wenn diese zwei zusammenkommen, entwickelt sich eine neue Kraft, explodiert etwas gleichsam. Ich las von einem Wissenschaftler, der mit der Nuklearenergie experimentierte. Er hatte zwei Gegenstände, die wohl geladen waren. Und er versuchte herauszubekommen, wie nahe er die zwei aneinander bringen konnte, bevor es funkte. Leider hielt er nicht den Abstand ein, der einzuhalten war, bevor die zwei explodierten. Und er verging oder wurde zerstört, als die zwei zu nahe beieinander kamen. Es explodierte und er wurde vernichtet. Er kam in den Tod. Junge Menschen, die einander zu schnell nähern, entwickeln eine Dynamik, die sie nicht haben wollten. Und sie fallen in die Sünde. Und das ist nicht, was der Herr will. Der Abstand zwischen den Geschlechtern ist dazu gedacht, dass wir bewahrt bleiben. Gott weiß, wie er uns geschaffen hat. Er weiß um das Glück der Ehe. Er weiß um die Freude, die die Annäherung bringt. Aber er weiß auch, wie notwendig es ist, zu warten, bis wir reif sind für diese Begegnung. Es gilt also, Abstand zu halten, dieses zu üben. Ein junger Mann sollte sich üben darin, Abstand zu halten vom anderen Geschlecht. Nicht nur mit dem Körper als solchem, sondern auch mit den Augen. Er sollte beflissen sein, reine Gedanken zu bewahren. Er sollte auch vorsichtig sein mit jeder Bekanntschaft, die er macht. Sobald eine Bekanntschaft zu einer selektiven wird, geht es hin zur Ehe. Das vergisst man. Die Ehe ist wie ein Palast, um den es einen Park gibt, einen Garten. Und dieser Park ist umgeben mit einem Zaun. Der Weg zur Ehe geht vom Tor dieses Zauns bis zum Palast. Der Palast ist die Ehe. Ist man innerhalb dieses Gartens oder Parks, ist man unterwegs zum Palast. Wer nicht heiraten will, wer nicht zum Palast will, sollte sich nicht durch das Tor begeben, eine Beziehung, eine selektive Beziehung anknüpfen. Wer Freundschaften hat, sollte diese allgemein halten. Das heißt, jedes Mädchen gleich behandeln. Sobald er ein Mädchen wählerisch behandelt, empfindet sie es stärker als er. Und sie denkt auf Dauer. Er denkt kurzsichtig. Sie denkt auf Dauer. Warum ist das so? Das ist so, weil jede selektive Beziehung zur Ehe hinführen soll. Das ist so von Gott gedacht. Wer bereits wählt, mit wem er eine engere Freundschaft haben will, der gibt dem anderen Partner zu verstehen, ich habe dich gewählt. Wenn er das noch nicht getan hat, sollte er einem Mädchen nicht zu verstehen geben, dass er an ihr interessiert ist. Zuerst entscheidet man und dann beginnt man eine Beziehung, sonst geht es schief. Warum denkt eine Frau anders als ein Mann? Weil sie viel stärker daran beteiligt ist, was in einer Ehe vorgeht. Die Ehe führt zur Fruchtbarkeit. Eine Frau, die schwanger wird, ist 9 Monate schwanger, nicht nur einen Abend. Das heißt, bei ihr entwickelt sich eine Beziehung, die viel stärker in die Länge geht, in die Tiefe geht. Und das sollte ein Mann wissen, bevor er heiratet. Das bedenkt eine Frau nicht, das bedenkt ein Mädchen nicht. Aber sie fühlt so, ohne dass sie es weiß. Sie gibt sich hin und sie ist enttäuscht, wenn ein junger Mann spielt. Denn für sie ist das der Mann, wenn er ihre Liebe weckt. Er darf keine Liebe, kein Interesse wecken, wenn er nicht vorhat, wirklich diese Frau zu heiraten. Es ist also eine sehr, sehr große Verantwortung, eine Begegnung entstehen zu lassen in selektiver Form. Deshalb wird es wohl gewesen sein, dass Hiob einmal sagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht ein Mädchen ansehe. Das hat er als Mann gesagt. Er war verheiratet. Er hatte 10 Kinder. Aber auch ein verheirateter Mann muss einen Bund machen mit seinen Augen, keine andere Frau anzuschauen als seine eigene. Und ein junger Mann, der noch nicht geheiratet hat, sollte einen Bund machen mit seinen Augen, dass der Herr sie, seine Augen bewahre, bis die Rechte ihm begegnet ist und er die Freiheit hat, ihr Interesse an, ein Interesse an ihr zu zeigen. Ein viertes, das die Ehe schützen kann, bereits in der Vorbereitung auf die Ehe. Einige Voraussetzungen sind wichtig zu beachten. Ich mache eine kleine Liste. Wer heiratet? Diese gelten zunächst für den Mann. Ein Mann, der heiraten will, und das ist heute nicht selbstverständlich, der sollte bedenken, nur eine Frau kommt für ihn in Frage, nicht ein Mann. Das soll, muss heute gesagt werden. Wer heiraten will, der muss an eine Frau denken und nicht an einen Mann. Zweite Voraussetzung. Ein gläubiger Mann, der heiraten will, muss an eine christliche Frau denken. Das heißt, an eine Frau, die eine Christin ist. Das ist sehr wichtig, denn die Schrift sagt, es ist nicht gestattet, dass ein Mann sich verheiratet mit einer ungläubigen Frau. In 2. Korinther 6, Vers 14 lesen wir, was hat Licht mit Finsternis zu tun? Was hat der Feind mit Gott zu tun? Sei nicht gejocht oder trete nicht in ein Joch mit dem Ungläubigen. Und es gibt kein näheres Joch, kein engeres als das Joch der Ehe. Übrigens, das Joch des Geschäftslebens ist auch ein Joch. Kein Gläubiger sollte in eine Partnerschaft, in eine geschäftliche Partnerschaft treten mit einem Ungläubigen. Er tritt in ein Joch zusammen mit einem Ungläubigen. Und das kann schiefgehen, ist schon allzu oft schiefgegangen. Aber ganz bestimmt gilt dieses Wort für die Ehe. Nicht nur für die Ehe, aber ganz bestimmt für die Ehe, weil die Ehe das engste Joch des Lebens ist. Kein Ungläubiger kommt in Frage für einen gläubigen Mann. Deshalb darf er überhaupt kein Auge werfen auf eine ungläubige Frau. In 1. Korinther 9, Vers 5 sagt der Apostel dasselbe. In 1. Korinther 7, Vers 39 ebenfalls. Zum Beispiel, wenn eine Witwe wieder heiraten will, sagt Paulus, nur im Herrn. Nur im Herrn. Denkt Paulus an eine Ehe für sich selbst, dann sagt er, nur eine Gläubige käme in Frage. Er hat gewählt, nicht zu heiraten. Aber er fragt die Korinther, habe ich nicht ein Recht, eine gläubige Frau mit mir zu führen, als ein Verheirateter? Dieses Recht hätte er gehabt. Barnabas hätte dasselbe Recht gehabt. Aber beide wählten, unverheiratet zu bleiben. Aber sie geben zu verstehen, wenn sie heiraten würden, käme nur eine gläubige Frau in Frage. Also an mehreren Stellen macht der Apostel deutlich, ganz besonders bei den Korinthern, denn die hatten an dieser Stelle gerade einige Schwierigkeiten. Er gibt zu verstehen, nur ein Gläubiger kommt in Frage, wenn an die Ehe gedacht wird. Eine dritte Voraussetzung. Ein gläubiger Mann, der heiraten will, sollte nur an eine Frau denken, an eine christliche Frau und drittens an eine getaufte Christin. Die Taufe ist nämlich das Zeichen, das Gott von uns erfordert, verlangt, wenn wir in die Nachfolge Jesu Christi getreten sind. Die Taufe ist das Zeichen des Christseins. Ein Mädchen, das zu Christus gefunden hat und noch nicht getauft ist, hat noch nicht das Zeichen abgegeben, dass sie eine Christin ist. Sie mag andere Indizien offenbart haben, aber sie hat nicht das Zeichen abgegeben, das Gott von ihr verlangt. Und solange sie das nicht tut, darf sie gelten als eine Nicht-Christin, wenn sie im Ungehorsam an dieser Stelle lebt. Und deshalb darf ein junger Mann sie nicht, kommt er für ihn nicht in Frage als Partner, weil sie sich als eine Nicht-Christin fühlt. Sie mag sich für gläubig halten, sie mag auch eine echte Bekehrung erlebt haben, aber sie ist nicht bereit, das Zeichen der Nachfolge Jesu, der Herrschaft Jesu Christi in ihrem Leben abzugeben. Eine weitere Voraussetzung. Es sollte nicht nur eine Gläubige sein, eine Getaufte, sondern eine Christin, die den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen liebt. Und das sollte sie offenbaren. Wenn sie das nicht zeigt, dann darf der Mann nicht sie heiraten, weil er nicht Beweise dafür hat, dass sie wirklich bereit ist, auch weiterhin dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Weiter. Es gilt zu fragen, welche Begabung hat das Mädchen? Welche Gnadengaben hat sie? Denn sie werden zusammen dem Herrn dienen. Und wenn nicht eine Verwandtschaft auf diesem Gebiet ist, wenn die Gnadengabe der Frau eine ganz andere ist, auf einem ganz anderen Gebiet, dann heißt das, dass der Herr sie an seinem Leibe an einen ganz anderen Ort gestellt hat. Aber er hat dort einen Platz am Leibe Jesu Christi. Und wenn die zwei nicht kompatibel sind, dann kommt sie nicht in Frage. Sie mag eine Christin sein, die den Herrn Jesus liebt. Und sie dient ihm. Aber ihre Dienstbereiche sind ganz woanders jeweils. Das muss berücksichtigt werden, denn wir werden zusammenleben. Die Frau wird zusammen mit dem Mann ziehen und hingehen, wo er geht. Und dann kommt in Frage, ob sie bereit sind, in ähnlicher Weise dem Herrn zu dienen. Die Frau sollte auch alt genug sein, um zu heiraten. Manche junge Männer schauen sich Mädchen an, die viel zu jung sind. Die wissen auch gar nicht, auf welcher Seite des Tellers man die Speise hintut. Ja? Die haben noch keine Ahnung vom Haushalt oder vom Leben, kennen keinen Ernst des Lebens. Das Mädchen sollte bereit sein für die Ehe, sollte bereits fähig sein für die Ehe. Vor dem kommt keine Freundschaft in Betracht. Man geht keine selektive Bekanntschaft ein, bevor das Mädchen wirklich bereit ist zu heiraten. Wenn sie nicht so weit ist, weiß er nicht, mit wem er zu tun hat. Weiter, sie sollte ein Mädchen sein, das sich keusch verhält, die sich selbst beherrscht, die sich kleidet wie eine keusche Frau, denn sie ist ein Gegenstand für die Augen. Er ist für sie ein Gegenstand für die Ohren. Sie hört, was er sagt. Er mag noch so unschön aussehen, aber wenn er schöne Worte hat, ist sie beeindruckt. Wenn er sagt, ich liebe dich und ich halte viel von dir und nett ist, das beeindruckt sie. Sie schaut nicht aus in erster Linie, wie er aussieht. Natürlich sollte er sauber sein. Aber wenn er auf eine Frau schaut, dann hört er nicht viel, was sie sagt, sondern er sieht sie. Und dann will er, wenn er wirklich ein Christ ist, der den Herrn Jesus liebt, will er eine Frau sehen, bei der zu sehen ist, dass der Herr Jesus den ersten Platz in ihrem Leben hat. Nicht ihr Aussehen, nicht ihre Geschlechtlichkeit, nicht ihre Kleider, nicht ihre Form, nichts anderes, nicht ihre Talente, nicht, dass sie schön singen kann und so weiter. Ein junger Mann sollte Ausschau halten nach einer Christin, die diese Liebe auch in diesem Bereich offenbart. Vor vielen Jahren, bereits 1976, hatten wir die Gelegenheit, ein Seminar beizuwohnen von einem Mann, der sehr viele junge Menschen ansprach, tausende von Menschen. Und dieses Seminar wurde abgehalten in einer sehr, sehr großen Halle, weil so viele Menschen da waren. Ich weiß nicht, wie viele Tausend es waren in Seattle, da weißt du, wie viele es waren. Waren es 10.000, 15, 20? Ja. Auf jeden Fall, der Mann, der dieses Seminar hielt, hatte sich Gedanken gemacht, wie er verstörte und geschädigte jungen Menschen helfen könnte. Und der Herr hat ihm wirklich ein Wort gegeben für junge Menschen in ihren Konflikten. Und er hat sehr viel Gutes gesagt, aber Folgendes hat er unter anderem gesagt. Bedenken wir, dies war 1976. Vor bald 30 Jahren. Also, er sagte, 80% der Geschlechtsverbrechen oder Verbrechen auf geschlechtlichem Gebiet seien das Resultat von unkeuscher Kleidung seitens des weiblichen Teils. Mädchen würden sich nicht keusch kleiden. Und das führe zu 80% von Geschlechtsverbrechen. Das ist ein hoher Prozentsatz. Ein Mädchen merkt nicht, was sie tut. Sie, es freut sich, wenn sie Eindruck machen kann, aber sie hat keine Ahnung von der Zerstörung, die sie ausübt bei einem jungen Mann. Ein Mann weiß nicht, welche Zerstörung er bei einem Mädchen auslöst, wenn er Interesse an ihr zeigt, dass er nicht ein durchhalten will, durchziehen will. Das ist sein Verbrechen. Und ihr Verbrechen ist auf einem anderen Gebiet. Beide schädigen den anderen. Deshalb ist es wichtig, dass man wartet, bevor man heiratet und gewisse Voraussetzungen bereit ist zu erfüllen. Ein Mädchen kommt für einen jungen Mann in Frage, wenn sie bereit ist, ihre Führung auszuwechseln. Nach der Schrift steht sie unter der Führung ihres Vaters, bevor sie heiratet. Sie ist nicht selbstständig. Niemand von uns ist letztlich selbstständig. Jeder Mensch ist geschaffen, um einen Hirten zu haben. Der Mensch bedarf eines Führers irgendwelcher Art. Er sucht nach Leitung. Einige Menschen sind stärker und können andere führen. Aber jeder von uns braucht früher oder später einen Führer. Und ein Mädchen ist grundsätzlich unter die Führung gestellt. Gott hat sie so geschaffen und sie will auch klare Führung haben. Mädchen, die ganz selbstständig sein wollen, täuschen sich. Sie überfordern sich selbst, denn sie wissen nicht, was sie bestreben oder anstreben. Also, ein Mädchen, das bereit ist, unter Führung zu kommen und diese Führung zu wechseln und auszutauschen mit einer Ehe, die darf in Frage kommen für einen jungen Mann. Denn die Schrift sagt, dass sie unter neue Führung kommen wird. Die Schrift spricht davon, dass ein Mann seine Eltern verlässt, wenn er heiratet. Aber sie spricht auch davon, dass eine Frau ihr Volk verlässt, ihre Familie, ihre Sippe, ihr Volk, wenn sie heiratet. Und dazu muss sie bereit sein. Sie muss bereit sein, unter die Führung eines jungen Mannes zu kommen. Oder wenn sie älter ist, dann dem Alter entsprechend. Wer ans Heiraten denkt, sollte ferner überlegen, wo man wohnen wird. Dies wird nicht zur Genüge überlegt. Denn wenn die Familie kommt, ist es wichtig, dass diese nicht nur reine Geborgenheit in der Familie hat, sondern auch im Umfeld. Denn Kinder werden nicht nur von den Eltern erzogen. Es gibt eine Menge von Miterziehern im Leben eines jeden Menschen. Das Umfeld erzieht mit. Und Kinder fragen sich unbewusst, ob auch andere Menschen dasselbe sagen, was ihre Eltern sagen. Wenn junge Leute heiraten, sollten sie überlegen, wo sie wohnen werden. Ob auch andere Menschen da sind, die dasselbe sagen, was sie sagen. Sonst wird ein Konflikt entstehen und sie werden schwere Arbeit haben, ihre Kinder abzuschirmen. Dieses wird oft nicht zur Genüge überlegt. Und das bringt uns zum nächsten. Wer heiraten will, wer ans Heiraten denkt, sollte überlegen, ob der andere Partner dieselben Vorstellungen hat, grundsätzlich von Kindererziehung. An dieser Stelle ist schon sehr viel Herzeleid aufgetreten in Ehen, in Familien, weil Mutter und Vater sich nicht einig waren auf diesem Gebiet, wie man Kinder eigentlich erzieht. Wie das geschieht, das soll unser Thema morgen Abend sein. Aber hier wollen wir uns sagen, es sollte im Voraus überlegt werden, ob man bereit ist, an dieser Stelle einig zu sein. Sonst sollte man sich trennen. Es ist sehr wichtig für junge Menschen, die heiraten, dass sie gemeinsame Ziele und gemeinsame Vorstellungen haben. Denken wir an die Geschichte der Naemi mit ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa. Naemi war mit ihrem Mann in die Fremde gezogen, weil Gott mir Gelegenheit war, Brot zu bekommen. Es war Teuerung in ihrem Lande. Inzwischen heiraten ihre Söhne dort, heiraten Moabiterinnen. Alle drei Männer sterben, der Mann der Naemi und die Männer der Schwiegertöchter. Und jetzt sitzt diese Jüdin in fremdem Lande mit zwei Schwiegertöchtern, die keine Jüdinnen sind, die gehören nicht zum Volk Gottes. Sie kommen aus dem Heidenvolk Moab. Sie überlegt sich, als sie hört, dass es wieder gut geht, in Judäa zurückzuziehen. Und sie macht sich auf und sagt ihren Töchtern, ich ziehe zurück zu meinem Heimatland. Da sagen sie sich, wir wollen mit dir gehen. Und sie gehen beide mit. Aber an der Grenze sagt Orpa, ich gehe nicht weiter, ich gehe zurück. Aber die Ruth sagt, ich gehe nicht zurück. Auch als Naemi es ihr nahelegt, geh doch zurück zu deinem Volk, ihr seid hier zu Hause. Nein, sagt Ruth, dein Gott soll mein Gott sein. Dein Volk soll mein Volk sein. Deine Heimat soll meine Heimat sein. Das ist Ehe. Man hat denselben Gott, man hat denselben Wohnort, man hat denselben Weg eingeschlagen mit seinem Gott, mit dem anderen Partner. Ein Gott, ein Ziel im Leben. Das ist wichtig, dass man das vorher überlegt. Ein fünftes. Wer ans Heiraten denkt, sollte viel beten. Beten und beobachten. Ich habe schon gesagt, keine selektive Freundschaft eingehen, bevor man eine Meinung sich gemacht hat über den anderen. Sonst ist man voreingenommen. Es lässt sich viel besser unvoreingenommen beobachten. Diese Beobachtung sollte natürlich nicht Aufsehen erregen. Das soll im Stillen geschehen. Und das kann man, ohne dass jemand das merkt, kann man sich umschauen, ob eine Frau da ist, die der Herr für einen vorgesehen hat. Oder ob man weiterziehen sollte und in einer anderen Gegend Ausschau halten. Ein junger Mann darf Ausschau halten. Eine junge Frau wartet, bis jemand die sie sieht. Aber ein junger Mann, der hält Ausschau nach einer Frau. Und da sollte er sehr viel beten, dass der Herr seine Augen lenkt und er das Richtige sieht und die richtige Einstellung hat und die richtige Entscheidung trifft. Wenn er das tut, kann es gut gehen. Und es ist sehr interessant, die Liebesgeschichte von Geschwistern zu hören, die wirklich vor dem Herrn ihre Wahl trafen. Einige kommen sehr schnell zu ihrer Entscheidung, bei anderen dauert es länger. Aber wenn es unter der Führung Gottes steht, dann darf es gut gehen. Dann bewahrt der Herr uns vor Fehltritten. Ein sechstes. Es gilt bei dem jungen Mann, das Herz des Mädchens zu gewinnen. Wir sprachen schon gestern darüber. Paulus spricht darüber, wenn er an die Thessalonicher schreibt. Wer heiratet, sollte nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. Es gibt junge Männer, die tun das. Die gehen einfach auf ein Mädchen zu. Willst du mich heiraten? Puh. Was soll ein Mädchen davon halten? Ja? So geht es nicht. Nun kann es sein, dass sie an ihn schon gedacht hat und dass sie nicht ganz unvorbereitet ist. Dann kann es eventuell klappen. Aber normalerweise sollte ein Mann sich überlegen, wie er auf den anderen Teil zugeht. Er sollte darüber beten und sich auch eine Art schenken lassen, wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht. Übrigens ist es der junge Mann, der um die Hand des Mädchens bittet und nicht umgekehrt. Manch ein Mädchen hat vorgeschlagen, könnten wir nicht heiraten. Aber das ist nicht ihre Sache. Das ist die Sache des Mannes, diese Frage zu stellen. Wenn sie gestellt worden ist und ein Ja-Wort erfolgt, ein Ja-Wort zueinander, dann ist das der erste Teil der Verlobung. Eine Verlobung kann in zwei Etappen erfolgen. In dieser private Teil und ein öffentlicher Teil. In einigen Gesellschaften kennt man nicht eine öffentliche Verlobung. Vielleicht die Bekanntmachung des Hochzeitstages, aber nicht in dem Sinne, wie man hier in einigen Gemeinden die Verlobung bekannt gibt. Es ist einfach eine sehr oberflächliche Art, mit der man hier damit umgeht. Ich muss das zugeben, ich bin selbst in einer solchen Gesellschaft aufgewachsen. Aber ich habe auch andere Gesellschaften kennengelernt und mir scheint, von der Schrift her, ist es wichtig, dass eine Verlobung auch öffentlich bekannt gemacht wird und auch gefeiert wird, vielleicht im Familienrahmen, aber dass man weiß, hier sind zwei Leute, die sind jetzt verlobt. Und das heißt jetzt, sie dürfen auch in der Öffentlichkeit selektiv miteinander umgehen. Sonst darf man schließen, hier ist ein Mann, hier ist eine Frau, die wissen nicht mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Wenn niemand weiß, mit wem man es zu tun hat. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft weiß, wie es um einen in der Gesellschaft bestellt ist. Eine Gesellschaft sollte wissen, wenn man sich näher kennenlernt, wer verheiratet ist, wer verlobt ist und so weiter. Wenn man nichts mit einem Menschen zu tun hat, man begegnet ihm einfach auf der Straße, dann hat das nichts zu sagen. Aber wenn man in einer Gesellschaft lebt und miteinander zu tun hat, dann ist es sehr wichtig, dass man weiß, wo man mit dem anderen steht, wer welche Beziehung hat zum anderen. Deshalb ist es wichtig, dass eine Verlobung auch öffentlich geschieht. Andererseits muss auch betont werden, dass eine Verlobung zuerst, bevor sie in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird oder gefeiert wird, dass sie im Privaten stattfindet. Ich befürchte, dass manche junge Leute einfach eine Beziehung aufbauen und dann irgendeinmal fängt man an, über Hochzeit oder Ehe zu sprechen. So nicht. Es muss erst klar werden, besonders bei den Mädchen, und er muss sie in sich klar sein. Er darf nichts voraussetzen. Wenn er wirklich dieses Mädchen heiraten will, dann muss er es ihr klar machen, dass er sie liebt und dass er sie heiraten will und dass er nur sie heiraten will, dass er nur an sie denkt. Und wenn sie ein Ja-Wort zu ihm findet, dann kann das formal gemacht werden. Wenn das mit einem Ring bestätigt werden soll, in einigen Gesellschaften wird das gemacht, in anderen Gesellschaften nicht. Das sei dahingestellt. Aber es sollte zunächst einmal unter den Zweien klar sein, einer hat dem anderen versprochen, das Ja-Wort gegeben. Und das ist die Grundlage für die Ehe. Es ist die Grundlage für die öffentliche Verlobung und die öffentliche Verlobung ist die Grundlage für die Eheschließung später. In Matthäus 1 lesen wir von Josef und Maria. Josef und Maria sind ein Sonderfall in einer gewissen Hinsicht, in einer anderen Hinsicht nicht. In Lukas Kapitel 1 lesen wir von der Begegnung des himmlischen Boten Gabriels mit Maria. Er besucht sie, er grüßt sie und er teilt ihr mit, sie wird einen Sohn bekommen. Das nimmt sie Wunder, weil sie nicht verheiratet ist. Sie sagt, ich kenne keinen Mann, das heißt, sie lebt mit keinem Mann auf geschlechtlichem Gebiet. Wie soll sie ein Kind bekommen? Jetzt bedenken wir, sie ist verlobt. Und doch kennt sie keinen Mann. Was heißt das? Das deutsche Wort kennen ist hier ungenügend. Natürlich kennt sie einen Mann. Sie kennt Josef, liebt ihn, ist mit ihm verlobt, versprochen, und doch kennt sie ihn nicht als Ehemann. Und das ist, was sie meint. Wir lernen hier, dass es für Maria überhaupt nicht in Frage kommt. Es ist undenkbar, dass sie sich mit ihm in ein Bett legen würde. Bevor sie verheiratet ist, geht das nicht. Ich kenne keinen Mann, ich kenne keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Wie soll ich zu einem Sohn kommen? Natürlich teilt Gabriel ja dann mit, wie das erfolgen wird, auf einem anderen Wege. Nun, das ist dann ihr Recht. Und sie fügt sich und sagt, ich bin die Magd, die Sklavin meines Herrn, meines Gottes. Es geschehe mit mir, wie er will. Aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. Was ihre Beziehung zu Josef betrifft, ist sie zwar verlobt mit ihm, aber sie kennt keine engere eheliche Beziehung zu ihm. Ja, sie haben offenbar gar nicht so viel miteinander zu tun. Die Beziehung zwischen verlobten Leuten damals scheint viel distanzierter gewesen zu sein, als man das heute für üblich hält. Heute ist es selbstverständlich, dass man sehr stark miteinander verbunden ist, schon in der Verlobungszeit. Aber ich befürchte, dass auch junge Leute sich hier in eine Gefahr begeben, die sie nicht erkennen. Auf der anderen Seite, wenn Josef und Maria sehr distanziert zueinander lebten, dann aber muss gesagt werden, dass ihre Verlobung eher Qualität hatte. Das wissen viele Leute nicht. In der jüdischen Gesellschaft gehörte die Verlobung zur Vermählung. Sie war die erste Hälfte der Vermählung. Die zweite Hälfte konnte ein Jahr später erfolgen, nachdem man sich Zeit genommen hatte, die Hochzeit vorzubereiten. Und dann wurde gefeiert. Das war dann die Hochzeitsfeier. Jetzt kommt Matthäus Kapitel 1, die Ergänzung zu Lukas Kapitel 1. Josef erfährt, dass die Maria schwanger ist. Offenbar nicht von ihr. Sie haben nicht so viel miteinander zu tun. Vielleicht hat sie sich, nee, das kann ich nicht annehmen, dass sie sich geschämt hat, denn sie, dies war ja alles heilig und von Gott, sie hatte keinen Grund, sich zu schämen um ihre Schwangerschaft. Also es muss zurückzuführen sein auf das distanzierte Verhältnis der zwei zueinander. Und dann steht geschrieben, Josef überlegt eine Scheidung. Die Qualität dieses Wortes muss nicht unterschätzt werden. Zu entlassen, nicht einfach so, sondern oder von sich zu tun, sondern wirklich zu scheiden. Das war notwendig. Denn vor dem Gesetz waren sie verheiratet. Das war die Qualität der Verlobung. Nur nicht so verheiratet, dass sie schon miteinander leben durften. Wie gesagt, das erfolgte in zwei Etappen. Das heißt also, in einem gewissen Sinne waren Josef und Maria Mann und Frau, in einem gewissen Sinne aber nicht. Und in dem Sinne hatten sie so wenig zu tun wie miteinander, wie manchmal andere Leute. Sie waren, hatten einander das Ehewort gegeben, sie hielten zueinander, sie hielten einander die Treue, aber sie hatten nicht viel gemeinsam in dieser Zeit. Das ist eine gute Lektion für uns, für dieses Heilige, von diesem heiligen Ehepaar. Vielleicht darf ich noch ein weiteres hier erwähnen. Ich hoffe, wir können es vertragen. Ich hoffe, wir verstehen es. Das können wir aber nur verstehen auf dem Hintergrund von der Verlobung. Das heißt, Josef und Maria waren gesetzlich Mann und Frau. Jetzt heißt es in Lukas Kapitel 2, dass jedermann eingetragen werden sollte, wahrscheinlich zwecks Steuererhebung. Der Kaiser Augustus verordnete dieses und jeder musste in seine Heimatstadt reisen, um dort registriert zu werden. Und Josef und Maria, beide stammend aus dem Hause Davids, reisen zusammen nach Bethlehem. Aber inzwischen hat der Engel, der Bote Gottes, Josef, klargemacht, dass er seine Frau zu sich nehmen soll. Er nimmt sie zu sich, das darf er. Gott sagt es, er soll es tun. In Lukas Kapitel 2 aber steht geschrieben, dass er nach Bethlehem reiste, zusammen mit Maria, seiner verlobten Frau. Nicht angeheiratet, verlobt. Was sehen wir hier? Mir scheint, dass die Gesellschaft in Nazareth diesem jungen Paar die Hochzeitsfeier vorenthalten hat. Gott hat Josef geboten, die Ehe zu vollziehen, das heißt Maria zu sich zu nehmen, nicht als Geschlechtspartnerin. Er hat sich ihr enthalten, er hat das respektiert, was Gott hier begonnen hat. Jesus wird geboren von einer Jungfrau. Sie hat nie bis zu der Geburt von Jesus mit einem Mann geschlafen. Aber sie mussten diese Schande offenbar auf sich nehmen. Das heißt, Nazareth hat offenbar nicht respektiert, was Gott hier am Tun war. Das kann man verstehen, wenn man später liest in Johannes Kapitel 1, dass Nathanael sagt, der kommt von Nazareth. Was kann von Nazareth schon Gutes kommen? Nicht der Messias, der ist der Beste. Man hört dort also, was für einen Ruf die Nazarener hatten, die Menschen von Nazareth. Also, die Eltern von Jesus haben schon einiges auf sich genommen, um den Weg des Herrn hier zu gehen. Und sie haben es durchgezogen, sie haben es eingehalten und sie sind ein Beispiel für uns geworden, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein sollten, wie wir mit Eheschließung, mit Ehe umgehen. Die Verlobungszeit ist nicht eine Zeit, um sich kennenzulernen. Sie ist eine Zeit, sich vorzubereiten auf die Ehe. Das Kennenlernen geschieht vor der Verlobungszeit, bevor man selektives Interesse gezeigt hat. Denn es braucht ein gewisses Kennenlernen, um eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung muss jeweils getroffen werden, bevor man die Frage stellen kann, wollen wir zusammen durchs Leben gehen. Also dazu ist die Verlobungszeit eigentlich nicht. Natürlich lernt man sich etwas besser kennen, weil man mehr miteinander zu tun hat, aber das ist nicht der Sinn der Verlobungszeit. Das wird manchmal verkannt. Sie ist die Zeit, um sich an die andere Person zu gewöhnen und zu erfreuen, ohne aber körperliche und sexuelle Betätigung. Die Gedanken werden gelenkt auf eine höhere Ebene. Man lernt den Partner nicht geschlechtlich kennen, sondern man erfährt ihn auf höherer Ebene. So lernt man sich schon kennen. Die Ebene der geistigen Beziehung. Das heißt, große Zurückhaltung ist geboten auf dem Gebiet der körperlichen Berührung. Es ist die Zeit der Vorbereitung auf Hochzeit und gemeinsames Wohnen. Noch ein weiteres, bevor wir für heute Abend schließen. Diese Zeit ist auch eine Zeit, in der der junge Mann eine Gelegenheit hat, sein Elternhaus zu verlassen, abzubrechen und einen neuen Lebensweg vorzubereiten. Dazu muss ein junger Mann bereit sein. Die Schrift sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Man muss sich das einmal vorstellen. Denn Gott hat ausdrücklich geboten, du sollst Vater und Mutter gehorchen. Ehre Vater und Mutter. Du sollst deinen Vater und Mutter gehorchen. Aber die Ehe durchbricht dieses Gebot. Man respektiert die Eltern, nicht das, sondern man ist nicht mehr unter der Aufsicht der Eltern. Man ist selbstständig, man wird selbst Vater werden, man wird selbst einen Haushalt gründen. Und jetzt tauscht man die Bindung. Gott hat dieses verordnet, Gott selbst. Er hat verordnet, dass die Bindung, die früher an die Eltern war, diese Bindung wird übertragen an eine Frau. Anstatt, dass er jetzt gebunden ist an Vater und Mutter, ist er jetzt gebunden an seine Frau. Und er verlässt Vater und Mutter und hangt an seine Frau. Die Eheschließung ist das, die Feier dieses Anhangens. Das heißt, sie kommen zusammen und werden amtlich verheiratet, vermählt. Er heiratet sie und die Schrift drückt das so aus, sie wird mit ihm verheiratet. Bei ihr ist die passive Formulierung, bei ihm ist die aktive Formulierung. Da wird deutlich, dass sie schon vorher unter Aufsicht war. Er war auch unter Aufsicht seiner Eltern, aber nicht so stark wie das Mädchen. Sie hatte ihren Vater als Haupt. Jetzt wird sie an einen anderen Mann gebunden. Ihr Vater gibt sie dem Manne. Und so bekommt sie ein neues Haupt. Sie tauscht die Häupter aus. Auf Einladung des jungen Mannes, auf Genehmigung des Vaters. So ist also es dem jungen Mann geboten, seine Eltern zu verlassen und bereit zu sein, seiner Frau anzuhangen. Ein letztes. Noahs Geschlecht war schlimm. Aber Jesus sagt uns, dass in jener Zeit immer noch geheiratet wurde. Jesus sagt uns, dass wenn er kommt, in der Zeit vorher wird es ähnlich sein wie zu Noahs Zeiten. Wie schlimm muss es also noch werden in unserer Zeit, bevor Jesus kommen kann, wenn man heute sogar aufgehört oder aufhört zu heiraten? In jener Zeit heiratet man wenigstens noch, trotz all der Sünden. Heute tut man das hier nicht mehr. Wir leben also in sehr, sehr schlimmen Zeiten. Und wir als Gotteskinder werden aufgerufen, in dieser dunklen Zeit, immer dunkler werdenden Zeit, unser Licht leuchten zu lassen. Nicht nur mit der Einladung, komm zu Jesus, er ist für dich gestorben, sondern mit der Lebensweise, in die Gott uns hineinstellt, wenn wir zu Jesus, dem Sohne Gottes, gekommen sind. Damit möchte ich abschließen und ich lade ein, aufzustehen zum Gebet.